Millerntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur 6. Ausgabe des Millerntalk-Podcasts. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter ins neue Jahr gestartet. Der FC St. Pauli ist es ja so mittelprächtig. Am Sonnabend trifft der Kiez-Club im Nordderby auf die bisherige Überraschungsmannschaft Holstein Kiel. Unter anderem darüber wollen wir natürlich reden, aber auch über die Situation bei Pauli und natürlich bei Holstein Kiel. Und an meiner Seite ist natürlich auch 2021 wieder mein Kollege Carsten Harms. Carsten, schön, dass du da bist.
Ja, moin Alex. Auch frohes Neues für dich.
Und als ersten Gesprächspartner für das neue Jahr haben wir uns ein echtes Multitalent eingeladen, das sowohl St. Pauli als auch Kiel richtig gut kennt. Und wer das ist, das verrät uns natürlich Rainer Wulff.
Willkommen zur 6. Folge vom Millerntalk Podcast. Wir begrüßen unseren zwar ehemaligen, aber in unseren Herzen immer präsenten Abräumer, die Kultnummer 17, den früheren Faustballgott des VfL Kellinghusen, den Kriminaloberkommissar, dem die Hamburger vertrauen, und schließlich den aktuellen Co-Trainer von Holstein Kiel. Wir begrüßen immer noch unseren Fabian Boll.
Ja, moin Fabian. Das ist, glaube ich, so, dass der Kollege Wulff nicht übertrieben hat. Faustball-Legende, das passt, oder?
Ja, hallo erstmal in die Runde. Und immer schön, direkt Gänsehaut bekommen, wenn ich Rainer Wulffs Stimme höre. Aber musste direkt mal mit ein paar Fehlern aufräumen. Also Rainer, da muss ich sagen, das war früher wie mit den Durchsagen bei den Torschützen. Ab und zu schleicht sich mal der Fehlerteufel ein. Also, Wikipedia-Eintrag stimmt nicht. Ich habe nie für den VfL Kellinghusen Faustball gespielt, sondern nur für die Bramstedter Turnerschaft. Aber ansonsten gebe ich ihm recht, Faustball war auch eine große Leidenschaft von mir und tatsächlich auch zumindest mal zu einem Nationalmannschaftslehrgang geschafft damals. Aber war halt just for fun Sport. Insofern habe ich mich irgendwann dem Fußball verschrien. Und mittlerweile auch tatsächlich, auch wenn in Beurlaubung aktuell, aber Hauptkommissar, nicht mehr Oberkommissar. Eine Beförderung habe ich vorher noch mitgenommen.
Geil, sehr herzlichen gut. Glückwunsch.
Ja, sehr gut, sehr gut. Das mit dem Faustball war mit deinem Bruder zusammen, stimmt das wenigstens?
Ja, das stimmt, das stimmt. Also wir hatten sowieso, das war so eine Schnittmenge. Wir wohnten ja alle zusammen in der Nachbarschaft in Bad Bramstedt. Und unsere Fußballmannschaft war auch gleichzeitig die Faustballmannschaft. Da gab es dann leider Gottes ab und zu mal ein paar Überschneidungen. Und aber Fußball hatte immer die größere Wertigkeit. Ich weiß noch, dass das irgendwann darin gipfelte, dass wir eine Hallenkreismeisterschaft hatten, wo wir dann teilgenommen haben und dafür eine deutsche Meisterschaft im Faustball sausen lassen haben. Also insofern, ja, Faustball war just for fun, hat aber eine Menge Spaß gemacht.
Du bist übrigens der erste Nationalspieler oder Jugendnationalspieler, den wir in unserem Podcast begrüßen können. Also stark, dass du bei uns bist. Konnte man damals die Mädels eigentlich damit beeindrucken, Jugendnationalspieler im Faustball zu sein?
Nee, eher nicht. Ist eher so wie, ich mache Rollenspiele und sammle Briefmarken, so die Kategorie. Aber tatsächlich, war eine super Zeit. Gerade auch, was ich gerade schon sagte, mit den ganzen Jungs vom Fußball dann auch nebenbei Faustball zu spielen. Und will die Zeit auf jeden Fall nicht missen.
Und dein Bruder hat mal zwei Zähne einbüßen müssen oder musstest du die einbüßen? Wie war das?
Nee, weder noch. Also ist natürlich so, also mein Vater hat uns ja dazu gebracht, der damals beim damaligen Bundesgrenzschutz, ne, dann irgendwann Bundespolizei, beim Bundesgrenzschutz war so Volkssport und wenn du als junger Vierjähriger, Fünfjähriger so nur durch die ganzen Hallen am Wochenende, weil Papa Sport macht, so dann adaptierst du das Ganze mal. Und so waren wir eigentlich immer, mein Bruder und ich, mit dem Ball unterwegs, sei es im Fußball oder im Faustball. Oder teilweise auch ein Tennisball, so, obwohl mein Vater jetzt kein Tennis gespielt hat, aber waren sehr sportaffin und für mich als Fußballer war es natürlich super, dass mein Bruder irgendwann ins Tor gewechselt ist und so konnten wir uns immer gegenseitig denn die Bälle um die Ohren hauen und das war ein ganz angenehmer Nebeneffekt.
Ja, auszahlen und einstecken konntest du ja auch später beim FC St. Pauli immer sehr, sehr eindrucksvoll und wenn man mit Fans über dich spricht, dann geraten sie halt immer noch in Schwärmen. Über dich, über das, was du da geleistet hast. Was bedeutet es dir, dass du noch immer so eine Art Sinnbild für das alte, gute St. Pauli bist, sozusagen?
Ja, eine Menge, also wirklich eine Menge, weil ich glaube, St. Pauli war der bedeutendste Teil meines Lebens so. Wenn wir jetzt mal auch das Private ausklammern, habe ich, glaube ich, viele der schönsten Momente meines Lebens als Profi beim FC St. Pauli erlebt. Und ja, natürlich war das die Geschichte natürlich auch einmalig, so wenn du anfängst, wirklich in der Niederung irgendwie oder ich sogar noch in der vierten Liga beim Club zu spielen und irgendwann stehst du halt. Ich habe immer gesagt, neben im Spielertunnel auf Schalke, neben Raoul und denkst, ja, so scheiße ist nicht gelaufen die letzten Jahre. Oder gegen den HSV, wenn Van Nistelrooy neben dir steht, da waren natürlich Hochkaräter, die auch damals in der ersten Liga gegen uns gespielt haben. Und ja, insofern hast du unheimlich viele Erinnerungen, die mir heute immer noch Gänsehaut bringen, sei es die Aufstiege, die Pokalspiele und die Derbys und was man da alles mitgenommen hat. Plus natürlich das merkt man ja heutzutage noch, dass sich daraus viel mehr entwickelt hat als eine Fußballmannschaft. Also wenn man sieht, das ist natürlich auch durch die sozialen Medien relativ leicht in Kontakt zu bleiben und ich weiß, hat Ralle ja auch schon in der vorherigen Sendung mal erzählt, unsere WhatsApp-Gruppe lebt natürlich und ja, ist schön, dass auch inklusive Trainer möglich mit Stani und auch Toller teilweise, dass man da noch so regelmäßig im Austausch ist, da wird einem dann bewusst, dass es halt keine Normalität ist, was wir damals gemacht haben. Und ja, ich muss auch sagen, dass gerade auch letztes Jahr, als ich mit Kiel das erste Mal Millerntor war, hätte ich nie damit gerechnet, dass ich da noch so empfangen werde. Ja, das zeigt mir einfach, dass ich da einen guten und ehrlichen Job geliefert habe und so vielleicht auch von dem einen oder anderen so den Traum gelebt habe, so wirklich als jemand, der in der Kurve stand, bis dann irgendwann als Kapitän auf dem Platz. Und ich glaube, da konnten sich viele mit identifizieren.
Kannst du so ein Spiel Sonntag oder Sonnabend genießen? Oder ist das so, dass zwei Herzen in deiner Brust unheimlich schnell schlagen und du so ein bisschen ja emotional dann doch auch berührt bist? Oder ist das einfach nur ein Spiel wie jedes andere?
Nee, wie jedes andere auf gar keinen Fall. Also leider sind die Rahmenbedingungen ja mittlerweile, dass so ein bisschen Emotionalität ja auch auf der Strecke bleibt, sind wir mal ganz ehrlich. So ohne 30.000 drumherum wird es natürlich nochmal ein besonderes Spiel werden. Aber nein, ist natürlich klar, dass der erste Blick an den Spieltag geht immer, wie hat St. Pauli gespielt, wenn unser Spiel durch ist. Und dann folgen so erstmal die anderen, die in der Tabelle um einen rumstehen und deswegen verfolgt man das jetzt gerade mit Schulle als Cheftrainer natürlich nochmal intensiver. Ich glaube, das wird sich auch dann die nächsten Jahre auch nicht mehr großartig ändern. Und jetzt ist natürlich die Konstellation so, dass für uns es zumindest tabellarisch sehr gut aussieht, für St. Pauli eher weniger aktuell. Aber auch das muss nichts heißen, denn St. Pauli hat ja auch oft genug gezeigt, dass sie durchaus in der Lage sind, auch siehe das Spiel gegen den HSV, wirklich eine richtig gute Leistung auf den Platz zu bringen. Und deswegen werde ich mit Fokus ganz bei meinem Arbeitgeberverein Holstein Kiel sein und alles andere nach dem Spiel können wir uns wieder alle herzlich in den Arm nehmen, aber die 90 Minuten, wie es immer so schön heißt, da ruht der Frieden.
Du hast es angesprochen, die Tabellensituation ist sehr weit auseinander sozusagen. Hättest du vor Beginn der Saison, da habt ihr auch ein Testspiel im Sommer gehabt, erinnere ich noch, wirklich bei brütender Hitze, das schien relativ ausgeglichen zu sein, da wurde auch viel probiert und so weiter. Aber hättest du gedacht, dass das ihr so weit auseinander stehen würdet, ihr so weit oben und St. Pauli so weit unten?
Nee, nicht wirklich. Also mein erster Gedanke war auch, als ich hörte oder Schulle mir das ja auch oder uns das selber auch mal vorab schon vor der Medienberichterstattung gesagt hat, dass er Cheftrainer werden darf, war mein erster Gedanke, ich freue mich für Schulle, aber eigentlich scheiße für uns, für als Holstein Kiel, weil ich habe damit echt gerechnet, dass das Ding durch die Decke geht. So, ich habe mich ja die Jahre davor auch viel mit Schulle unterhalten, auch über Fußball unterhalten, haben uns regelmäßig getroffen und auch ausgetauscht und ist natürlich jetzt so, wenn man Konkurrenten in der Liga ist, eher weniger der Fall, aber wir sind immer in Kontakt geblieben und deswegen war das für mich niemals ersichtlich, dass wir irgendwie nach 13 Spieltagen 20 Punkte Vorsprung haben vor St. Pauli. Aber da sieht man auch mal, dass es keine Garantien im Fußball gibt. Und ja, da hoffen wir mal, dass für uns drei weitere Punkte am Wochenende hinzukommen. Und werde aber trotzdem natürlich morgen nochmal intensiv ins Videostudium gehen, wie sich der FC St. Pauli bei Würzburg schlägt. Das wird sicherlich ein interessantes Spiel, wo ein bisschen Druck auf dem Kessel ist.
Wenn du sagst, du bist davon ausgegangen, dass es durch die Decke geht, das heißt, du hältst von Schulle als Trainer unheimlich viel.
Ja, total. Also, wie gesagt, haben uns ja oft ausgetauscht und ich fand, hat er immer alles Hand und Fuß, so wie er über Fußball gedacht hat, plus dennoch die Komponente, so wo ja auch immer so ein bisschen Sozialromantik mitschwingt, aber gerade dieses so die alte, in Anführungsstrichen, gute Zeit, wo die St. Pauli-Werte irgendwie gelebt wurden, noch viel, viel mehr gelebt wurden, wie es immer so schön heißt. Gerade auch die, so ich habe bei Schulle eigentlich die perfekte Mischung gesehen aus wirklich neuer Trainingsmethode, innovative Sachen mit einbringen und auch wirklich die alte Schule noch kennengelernt. Er hatte eigentlich so alle Zutaten, damit der, ja, früher hat man es immer so viel Sand über den HSV gesagt, aber letztlich ist St. Pauli auch immer so ein schlafender Riese. Weil mit den Voraussetzungen, ja, und Schulle als Cheftrainer bin ich tatsächlich davon ausgegangen, dass das durchaus, vielleicht nicht gerade für die Top 3, aber auf jeden Fall so ein bisschen oben an den Plätzen mal kratzen, durchaus lang könnte.
Der Running Gag in Hamburg ist ja beim HSV immer, macht sich Uwe Seeler Sorgen um den HSV. Machst du dir denn Sorgen um den FC St. Pauli?
Nee, tatsächlich noch nicht. Gab ja auch die letzten Jahre jetzt öfter mal die Situation, wo man sich Gedanken machen musste, teilweise am letzten Spieltag noch. Weil tatsächlich, da habe ich mal mitgefiebert, als sie da irgendwie in Darmstadt kurz vor dem Abstieg wieder standen. Noch hält sich das in Grenzen und nebenbei, wie gesagt, bin ich ja auch sehr gut ausgelastet mit meinem Job bei Holstein Kiel und fieber da in erster Linie mit oder ärgere mich so jetzt wie am Wochenende, wenn wir es nicht schaffen, da unsere beste Leistung auf den Platz zu bekommen. Und insofern ist das wirklich so ein kleiner Nebeneffekt, dass man dann auf St. Pauli auch guckt und auch natürlich nach wie vor noch, wenn man gerade so wie ich in Hamburg noch lebt, viel mitbekommt, auch über die Medien. Auch wenn da natürlich immer nur die halbe Wahrheit drinsteht, wisst ihr ja auch. aber letzten Endes, wie gesagt, ist der Fokus natürlich klar erstmal bei Holstein, dass wir unsere Arbeit gut machen. Das haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen ganz gut geschafft. Und ja, und mit einem Auge, wie gesagt, schiele ich dann immer auf die Braun-Weißen auch.
Klar, in dem Fall hast du jetzt auch beruflich damit zu tun gehabt. Ihr habt sicherlich schon ein bisschen analysiert, was die Stärken und Schwächen von St. Pauli sind. Also wenn du sagst, der Trainer ist sozusagen das Beste, was man kriegen kann, dann muss es ja an der Mannschaft liegen. Was sagt die Mannschaft aus? Ist der Tabellenstand berechtigt?
Oh, kann ich echt schwer nachvollziehen. Also ist immer schwierig, so aus der Entfernung da irgendwie was Schlaues zu sagen. Also ich glaube letztlich, dass sie sich vor der Saison, glaube ich, auch so ein bisschen diesen Umbruch zum Thema gemacht haben und natürlich auch eine relativ große Umwälzung im Kader hatten. Und letztlich wird es Andreas Bornemann, Schulle und wer da alles in der Kaderplanung auch mit verantwortlich war, sich ausreichend Gedanken gemacht haben, welche Spieler da auf welchem Leistungsniveau sind. Klar ist auch, dass du gerade mit Jackson und mit Ziere auch zwei Spieler hattest, die dann auch länger verletzt waren. Hast natürlich die Hoffnung, dass die wieder auf ein Leistungsniveau kommen, aber die Realität ist der meisten andere. Leider Gottes weiß man das erst immer hinterher. Und insofern ist das nicht immer alles so einfach von vornherein ja, in die richtigen Bahnen zu lenken. Und so wie ich jetzt gerade gelesen habe, wird er ja auch nochmal nachjustiert. Zumindest sind ja die ersten zwei, drei Spieler schon unter Dach und Fach jetzt. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, wie schnell sich das denn auch findet, weil das ist ja letztlich was bei Holstein Kiel auch die letzten Jahre Normalität war, dass du irgendwie so eine Umwälzung von 12, 13 Spieler jedes Jahr hattest. Und da ist es dann wirklich die große Kunst, das möglichst schnell in einen guten Rahmen zu pressen, dass die Jungs auch funktionieren. Und ja, das merkt man denn bei uns auch dieses Jahr, dass wir im Sommer halt nicht diese riesen Umwälzung hatten und nicht die großen Leistungsträger verloren haben. Klar hätten wir auch gern Emanuel Ioa oder Sally Özcan behalten, die Laien, aber letzten Endes war es wichtig, dass wir zumindest mal so eine grobe Achse behalten konnten an Führungsspielern und ich glaube, das ist schon nicht verkehrt, wenn man so ein Gerüst auf jeden Fall hat.
Suchst du in so einer Woche den Kontakt zu Schulle oder lässt man ihn da doch besser in Ruhe, jetzt auch weil St. Pauli englische Woche hat oder kommt da die eine oder andere Frotzel-WhatsApp dann doch nochmal von dir?
Ja, ich frage mich schon, wie die Aufstellung ist, welche Taktik sie spielen. nee, der Kontakt ruht tatsächlich. Also, weil ich hatte ihm zwischendurch mal eine WhatsApp geschickt, einfach so ein Ich war mir gar nicht sicher, das habe ich mir auch geschrieben, ob ich überhaupt schreiben soll, weil kann ja immer ein bisschen großkotzig rüberkommen, so wenn man irgendwie auf Tabellenplatz 2 steht und sagt, Mensch, Schulle, und aber letztlich habe ich mich doch dazu selber überredet, quasi zu sagen, komm, ich schreibe ihm das aber genau so, weiß gar nicht, ob ich ihm hätte schreiben sollen, aber jetzt mache ich es einfach mal, wünsche ihm trotzdem nur das Beste und außer natürlich zweimal im Jahr, das habe ich mir auch gesagt, aber ansonsten darf er gerne alle anderen Spiele gewinnen.
Gibt es da nicht sowas wie Mitgefühl oder hat das im Profifußball keinen Platz?
Ja, doch. Also ich glaube, oftmals hat es keinen Platz, aber ich habe mich ja noch nie so als jemanden gesehen, gerade auch durch meinen Job nebenbei, den ich mal gemacht habe, so der jetzt so komplett aufgegangen ist in dieser reinen Blase Profifußball, sondern für mich zählen nach wie vor noch Werte, also wirklich mit Ehrlichkeit und Dankbarkeit und natürlich auch Mitgefühl. Und klar fühlt man da auch mit, weil ich habe mit Schulle viele, viele sehr intensive und sehr erfolgreiche Jahre verbracht und auch durch unsere Zeit danach, wo wir in Kontakt geblieben sind, man versteht sich prächtig, ist ein guter Bekannter mittlerweile wirklich geworden und kennen ja auch seine Kinder und Frau und untereinander, die Familien kennen sich. Insofern ist das schon so, dass auch die Frauen teilweise mal untereinander sich ein paar Nachrichten hin und her schicken. Und klar ist das schade und man leidet da wirklich auch einen Teil mit Schulle mit, weil man sieht ja, auch wenn es nur von außen betrachtet ist, aber dass er halt unheimlich viel probiert und alle Energie reinsteckt. Und ich glaube, es ist auch genau Schulles Ding so, dass er da komplett drin aufgeht. Und insofern ist es natürlich schade, dass die Ergebnisse jetzt nicht so kommen, wie man sich das vorgestellt hat. Und da bin ich wieder bei dem, dass ich vor der Saison halt echt dachte, dass St. Pauli jetzt mit Schulle wirklich mal wieder gute Zeiten erlebt.
Man kann ja die Uhr danach stellen, dass in der Krise entweder der Trainer in Frage gestellt wird oder fehlende Führungsspieler angeprangert werden. Ich meine, das ist ja auch schon fast ein Running Gag. Braucht St. Pauli ein paar mehr Fabian Bolz, um aus der Geschichte da unten rauszukommen auf dem Platz?
Ja, das ist ja immer so eine Mehr, ne? Also die Vergangenheit verklärt sich ja oft so ein bisschen auch, ne? Und je länger man aus dem aktiven Geschäft dann auch raus ist, umso besser war man eigentlich. Und also ich weiß auch, dass selbst zu unseren Zeiten, die jetzt immer so ein bisschen heraufbeschworen wird, ach, die gute alte Zeit, was ich vorhin schon sagte, also wie auch wir auch auf den Deckel bekommen haben und auch bei unserer Truppe hieß es, die sind alle viel zu lieb und da fehlt was an. Deswegen, eine Geschichte, die wird sich, glaube ich, nie ändern, egal wer da auf dem Platz steht. Aber wenn ich das so höre, dass da ein Anforderungsprofil für die 6 gesucht wird, da habe ich mich schon drin gesehen, muss ich sagen.
Aber du brauchst die Ablöse, das kann sich St. Pauli, glaube ich, nicht leisten. Bist zu teuer, glaube ich.
Ja, ich glaube, das wird auch nicht mehr gehen. Also ich bin da wirklich sehr lange raus und ich glaube, in 41 Jahren, das wird eng mittlerweile.
Kriegst du da nochmal mit irgendwie oder verbietet sich das als Co-Trainer?
Ach, ganz selten mal, vielleicht mal im Kreis spielen, aber richtig mitkicken nicht. Also ich mache noch regelmäßig mein Sport. So, wir haben natürlich, habe ich vorhin im Off schon erzählt, ein junges Trainerteam auch und gerade mit den Athletiktrainern, mit einem anderen Co-Trainer, mit Patrick Kohlmann, gehen wir oft eine Runde laufen oder sind im Kraftraum oder so. Aber so richtig Ballsportarten bleiben leider auf der Strecke.
Ja. Wird diese Führungsspieler-Diskussion vielleicht zu hoch gehängt? Kann man das auch überhaupt lernen, Führungsspieler zu sein? Oder ist das sozusagen im Charakter schon mit drin? Ich meine, bei dir gab es nun wirklich, auch wenn du das relativierst, aber gar keine Frage, dass du ein Führungsspieler warst, ne?
Ja, aber auch letztlich hineingewachsen, ne? Also muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das ist auch was viele verkennen, dass wir dann auch zu unserer Zeit die Chance hatten, auch mit unseren Aufgaben mitzuwachsen. Also aktuell erwartet ja jeder, dass du direkt irgendwie unter die ersten 5 in der zweiten Liga kommst. Dass das unheimlich schwer ist, sieht man, dass selbst so Großgewichte wie der HSV, der direkt aufsteigen wollte, oder schau dir Nürnberg an oder Paderborn, alle, die aus der ersten Liga runterkommen, die wirklich erstmal knapsen müssen, um das Niveau in der zweiten Liga auch erstmal anzunehmen und auch zu halten und dann auch wieder hochzugehen. Das macht man nicht im Vorbeigehen, aufzusteigen. Da muss schon wirklich alles zusammenkommen und alles passen. Ein Gesamtverein auch, nicht nur Mannschaft, Trainer, sondern auch ein Gesamtverein, dass man ein erfolgreiches Jahr hat. Und ich glaube, wir hatten einfach komplett andere Voraussetzungen. Also wir konnten uns weiterentwickeln. Ich glaube, wäre St. Pauli damals nie abgestiegen, nie in die dritte Liga, den Sprung von der vierten in die zweite Liga hätte ich niemals geschafft. Sondern ich konnte wirklich Step by Step. Und ich weiß auch, dass ich mit 27, 28 hat mir Stani auch immer noch vorgeworfen, ich bin viel zu leise auf dem Platz. Und ich glaube, so richtig entwickelt hat sich das auch erst, denn um und bei mit meinen 28, 29, 30 Jahren, auch als Stani dann weg war und ich in eine ganz neue Rolle nochmal schlüpfen musste. Und so hat sich das dahin entwickelt. Und ich glaube, die Zeit hast du heutzutage oder wird dir gar nicht mehr gegeben, dass man Spieler dahin entwickeln kann. Und letztlich ist es dann aber auch nichts mit großartiger Erfahrung, sondern ein Führungsspieler in erster Linie muss die Leistung auf dem Platz stimmen. So. Und das ist das alles Entscheidende. Und ob du da jetzt ein Lautsprecher bist, ja oder nein, das sei mir dahingestellt. Klar ist das vom Vorteil. Ist dann auch so, dass das durchaus, was mir zugute kam, irgendwie gerade auch in Anführungsstrichen aussichtslosen Situationen nochmal nachzugehen und vielleicht auch nochmal, das hast du auch nicht jedes Wochenende geschafft, aber du hast es zumindest versucht. Und klar bleiben denn, gerade wenn sowas mit Erfolg unterfüttert wird, bleibt sowas in erster Linie in Erinnerung auch bei den Fans. Und und das ist halt von außen drauf betrachtet, haben da halt viele aktuell noch zu sehr mit sich zu kämpfen, auch vielleicht mit dem neuen Umfeld, weil, sagte ja schon, wenn so ganz viele oder ein paar Neuzugänge mehr im Sommer kommen, das muss ich erstmal alles finden. Und das ist leider, dass man sich heutzutage wenig Zeit gibt, das wirklich umzusetzen. Weil, wie gesagt, wenn man sich mal ehrlich zurückerinnert, also es gab auch Spiele, auch unter Stani zu Drittliga-Zeiten, die konntest du nicht angucken. Also selbst wenn du dir heute nochmal irgendwie aus der Videokonserve Spiele von uns anguckst, dann denkst du, boah, gruselig, ne? Aber der Gesamtweg stimmte natürlich nachher.
Wird diese Hierarchie-Thematik einfach auch überbewertet? Also gibt es diese Spitzenhierarchien heute noch, wo es einen Kapitän gibt, der quasi vorangeht? Wie ist das bei euch in Kiel? Habt ihr eher eine flache Hierarchie? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, ist ja auch eine Diskussion, die spätestens so nach dem Abtritt irgendwie so Ballack, also auch schon ein paar Jährchen jetzt, ne, spielt, so gerade kurz vor der WM, glaube ich, war es denn, als Ballack nicht mit dabei war, so wie entwickelt sich das Ganze, flache Hierarchie oder brauchst du nochmal Führungsspieler? Das spätestens immer, wenn es nicht läuft, kommen zwei, drei aus der Höhle und sagen, ja, das fehlt mal so einer, der sich da mal auflehnen und die anderen mitzieht. Und ich bin auch nach wie vor der Überzeugung, dass sowas auf gar keinen Fall schaden kann. Ne? Weil gerade wenn es nicht läuft, dass sich halt die anderen an irgendjemanden aufrichten können. Aber der Trend ist ganz klar, dass du eher so eine flache Hierarchie bist oder dass du zumindest auf mehrere Schultern verteilt hast. Sodass du mittlerweile so 4, 5 hast und das bin ich auch wieder bei uns dabei. So ein Alexander Mühling, der eigentlich mit zum Beispiel Leistung permanent punktet, ist auch immer wellenartig, ist auch klar, du wirst nie ständig auf dem Top-Niveau agieren können, aber ist jetzt in keinster Weise irgendwie ein Lautsprecher. Ich glaube, das hat sich eh so ein bisschen gewandelt in der Zeit und ich glaube, dass man den Fußball von vor 10 Jahren, also als ich auch noch aktiv war, so gar nicht mehr vergleichen kann mit dem heutigen Fußball, sei es durch die NLZ-Ausbildung, oder was auch immer mittlerweile zum Tragen kommt, diese öffentliche Aufmerksamkeit, diese ganzen Social-Media-Themen, das ist einfach ein ganz, ganz anderer Sport mittlerweile geworden.
Verhindern die NLZs, dass sich Typen herausbilden?
Ja, glaube ich schon. Also ich habe es ja damals auch schon, als ich bei St. Pauli wegging nochmal, was bei dem einen oder anderen ja ein bisschen fälschlich aufgenommen worden ist. Ich weiß nicht, dass mir irgendwann mal jemand geschrieben hat, so, ja, gar keine Berechtigung, irgendwie bei St. Pauli zu arbeiten, wenn ich mich ständig gegen innovative Methoden und moderne Techniken wehre. Ich dachte, ich hatte damals auch schon einen Laptop, also braucht ihr keine Sorgen machen, so, und, aber ich fand es halt damals Wahnsinn, wie viel Zeit man in Anführungsstrichen verplempert hat, um irgendwelche Sachen in irgendwelche Programme zu schreiben, wo man stundenlang irgendwie Trainingseinheiten eingepflegt hat, die sich danach sowieso nie wieder einer angeguckt hat. Also diese Zeit hättest du viel besser mit den Spielern verbringen können, um vielleicht Gespräche mal zu führen und mal einfach auch mal über was Privates zu quatschen, um einfach diese Beziehung Trainer-Spieler zu verfestigen. Und da kamst du gar nicht zu, weil du halt permanent irgendwie, ja, in meinen Augen unsinnige Sachen machen musstest. Und mittlerweile geht der Trend ja auch wieder dahin, dass es alles schon wieder umgewälzt worden ist und klar ist auch, das war ja auch mal ein großes Thema damals im NLZ, so, ja, wir brauchen nochmal einen Verhaltenskatalog und nochmal einen Verhaltenskatalog und die dürfen keine bunten Schuhe tragen und die stutzen nicht über die Knie. Ja, da sage ich auch, wenn einer sich 5% bessere Leistung rauskitzeln kann, wenn er die Stutze über die Knie zieht, ja, dann lass ihn das doch machen. Also meins ist es nicht, Ich trage heute noch meinen, ist das Werbung, aber ist egal, Adidas Copper, so, den habe ich immer getragen. Schwarzen Lederschuh, den gibt's heutzutage. Die Jungs, unsere Jungs denken auch, ich komme aus einer anderen Zeit, so, weil ich die Schuhe trage. Ich stelle mir auch ab und zu mal bunte Schuhe in mein Regal, aber ich ziehe sie nicht an. Aber das ist tatsächlich so, ne, dass du viel, viel vorab gibst. Und ich glaube auch, dass unsere Spielergeneration sicherlich niemals so athletisch waren wie die Jungs heutzutage und wahrscheinlich auch technisch so gut ausgebildet waren, aber ich glaube, wir hatten ein größeres Spielverständnis, weil wir halt so ein bisschen Bolzplatz-Mentalität noch hatten, ne? Also dieses wirklich, oder ist jetzt ein Problem auf dem Platz, das muss ich jetzt mal selber lösen und Papa von außen kann mir das nicht sagen. So, und ich glaube, dass wir einfach eine größere Spielintelligenz hatten, was sowas angeht. Also das sieht man ja auch, wenn man so die Trainings, wenn ich überlege, was ich damals bei St. Pauli Amateure auch trainiert habe, also das war ja großteils auch Ball hochwerfen und viel Spaß wünschen, ne? Also glaubt man nicht, dass wir da mit einer Viererkette verschoben haben oder irgendeinen taktischen Inhalt hatten und trotzdem hat es funktioniert, weil wir einfach für uns selbst auch auf dem Platz viel mehr uns Gedanken gemacht haben und untereinander. Und ich glaube, dass wir gerade in unserer Truppe, die dann auch so erfolgreich war bei St. Pauli, viele Spieler dabei hatten, die eine extrem hohe Spielintelligenz hatten. Und dann war es vielleicht auch taktisch und technisch manchmal nicht so sauber, aber ich wusste zum Beispiel, ganz profanes Beispiel, wenn der Innenverteidiger an mir vorbeirennt, da gehen bei mir die Alarmglocken an, weil da ist ja hinter mir keiner mehr, also bleibe ich als Sechser einfach mal stehen. So. Und ich glaube, heutzutage wird viel erwartet, dass die Spieler immer diesen Input von außen bekommen und dass die erwarten, dass man denen einfach alles sagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Und diese Entwicklung, glaube ich, muss man so ein bisschen mal wieder zurückschrauben. Hast aber wieder das Problem, die Zeit kriegst du nicht, um das zurückzuschrauben.
Das heißt, damals wurde mir improvisiert, aber so aus der natürlichen Situation heraus, also aus dem
Spontan. So, ja. Genau. Also ich hab das unseren Spielern auch schon mal gesagt. So dieses, aktuell hat man so ein bisschen den Eindruck, das ist so wie bei mir früher Schule. Also alles ins Kurzzeitgedächtnis pressen und auswendig lernen, aber die ganze Thematik eigentlich gar nicht verstanden. So, und ich glaube, es ist wichtiger, das Spiel zu verstehen. Also was passiert da? Und da hatten wir natürlich, ich sag mal, mit Fabio, mit Ebbe, auch mit mir, mit Ralle, mit Flo Bruns, also hat es natürlich unheimlich viele Charaktere drin, die das Spiel verstanden haben. So, was passiert, wenn ich da jetzt, und dieses Mitdenken, ich sage auch ab und zu, es kann nicht schaden, so à la Felix Magath, spielt mal Schach, also mal so einen Zug im Voraus mal überlegen, was passiert, wenn ich das jetzt mache, was kann da passieren? Und das hat dann viel auch mit Mitdenken zu tun. Und ich glaube, da ist einiges in den letzten Jahren in der Ausbildung auf der Strecke geblieben.
Wirst du im privaten Umfeld eigentlich inzwischen mehr auf Kiel oder immer noch auf St. Pauli angesprochen?
Teils. Kommt auch an, wo ich mich bewege. So in der Nachbarschaft tatsächlich viel auf Kiel. Komischerweise gerade nach der Pokalauslosung. Haben alle auf Karten gehofft, aber geht leider nicht. Und nein, tatsächlich aber auch noch ganz viel. Also ich kriege auch noch unheimlich viel Fanpost nach Kiel, also mit alten St. Pauli-Karten und begleiten das nach wie vor. Und das ist ja auch was ich vorhin vielleicht noch vergessen habe, gerade diese Geschichte, dass das heutzutage immer noch so viel Bedeutung hat, gerade bei den Jungs und Mädels auf der Tribüne, weil ich glaube, man hat ja auch mehr irgendwie, also man hat das Gefühl, man kannte sich, obwohl man sich ja eigentlich gar nicht so richtig kannte, ne? Also auch gerade, wie viele Leute dann mitbekommen haben, dass ich Vater geworden bin und wie viele Geschenke ich bekommen zur Geburt meiner Tochter bekommen habe von Leuten aus der Fanszene und das ist natürlich ja eine ganz innige Beziehung gewesen und ich glaube, ja, so schnell vergisst man das halt nicht und da bin ich dann auch unheimlich dankbar darüber, dass die Jungs und Mädels das nach wie vor nicht vergessen haben, was man irgendwann mal geleistet hat.
War das bisher eigentlich die schönste Zeit in deinem Berufsleben, die Zeit auf St. Pauli? Kann man das noch toppen? Also du bist ja noch sehr jung in Kiel, aber...
Ja, ist schwierig, weil ich glaube auch, also erstmal habe ich auch schon ein paar Mal in anderen Runden gesagt, ich glaube, dass auch die Spielerzeit tatsächlich, also man nimmt das so als selbstverständlich hin, wenn man Fußballspieler ist oder aktiver Profi ist und nochmal, bei mir war es ja was anderes, weil nebenbei irgendwie immer im Job gewesen und da auch eine gewisse Erdung gehabt, aber nichtsdestotrotz diese Zeit als Spieler ist die beste, die du haben kannst. Also, weil jetzt als Trainer ist bist halt viel analytischer davor und viel sachlicher und hast eine ganz andere Ebene. Und gerade, klar kommst du auch mal aus dem Sattel, wenn ein Spiel irgendwie spitz auf Knopf steht, aber generell machst du dir halt permanent auch draußen auf der Bank Gedanken und bist gar nicht so, kannst deine Emotionen gar nicht so ausleben. Wenn du es mal machst, dann hast du spätestens eine Sekunde später den vierten Offiziellen neben dir stehen. auch da haben wir schon ein paar Highlights erlebt dieses Jahr, aber das gehört natürlich auch mit dazu. Aber nichtsdestotrotz hast du eine ganz andere Ebene, wie du jetzt auf den Fußball guckst. Und insofern dieses, ich habe auch gesagt, was ich die Jungs mal vor dem Spiel gesagt habe, wenn du aufhörst mit Fußball spielen, erstmal glaube ich, du bist dir gar nicht bewusst, wie schnell diese Zeit auch vorbeigeht. Also dass es sich einfach lohnt, sich auch jedes Spiel bewusst zu machen. Und ja, du wirst irgendwann, wenn du aufgehört hast, du vermisst nicht, ja, und das im Rampenlicht stehen und dass dein Wirsing alle zwei Tage in der Zeitung ist oder dass die Leute auf die Schulter klopfen, sondern der Moment, bevor du rausgehst, so in der Kabine sitzen oder nach Trainingseinheiten, wo du wirklich jeden Muskel spürst, aber mit den Jungs in der Kabine sitzen, einfach dieses, auf gut Deutsch gesagt, ein bisschen Dönches labern, ne? Das ist einfach unbezahlbar und das wirst du so nie wiederkriegen. Und ich glaube, viele, ich habe das gemerkt, als ich mit Ebbe bei Wiggy war, so, für mich war das keine Selbstverständlichkeit, diesen Weg bei St. Pauli gegangen zu haben. Und ich habe das alles so extremst aufgesogen. Ich kann dir heute noch die Tore beschreiben, die ich geschossen habe. Ich glaube, wenn mir irgendjemand ein Spiel sagt, einen Spielausgang, dann weiß ich noch, in der 78. Minute kam eine Flanke von Flo Bruns, ich habe mich reingeschädelt oder irgendwie sowas. Und Ebbe hat immer gesagt, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. So, bei dem ist das so Normalität gewesen, weil er halt dieses Profi-Business von vornherein schon kannte, ne? Und ich sage, ey, weißt du noch damals gegen Lautern? Nö, weiß ich nicht mehr. Also okay. Und bei mir war das halt wirklich dieses, ich habe das alles aufgesogen und so bewusst, sehr bewusst wahrgenommen. Und deswegen bin ich da heutzutage auch immer noch gefangen und werde ab und zu auch melancholisch. Und auch wenn ich sage, meine Frau fragte mich denn, als es irgendwann auch bei St. Pauli vorbei war, wenn man dann mal am Millerntor vorbeigefahren ist, oh, würd's ich noch mal gerne, dann bin ich nach wie vor da überzeugt, nee, heutzutage glaube ich nicht mehr. Weil ich glaube, die Profis heutzutage haben es nicht mehr so einfach wie wir damals, gerade auch was Freiheit angeht. Und da wird schon extremst drauf geguckt, wie sie sich verhalten. Und auf andere Weise, es sei, mir gibt jemand die Garantie, ich bin nochmal im Vollbesitz meiner Kräfte und dürfte mit meinen Jungs nochmal auf dem Acker, dann würde ich es nochmal machen. Aber ich glaube ansonsten nicht.
Stimmt es eigentlich, dass du keinen Berater damals hattest, sondern alle Verträge mit Handschlag und einfach, ja, face-to-face mit dem Sportdirektor geklärt hast?
Ja, die erste Zeit auf jeden Fall. Ich glaube, zu Zweitliga-Zeiten, da habe ich mir einen Berater ist übertrieben. Ich habe mir jemanden gesucht, der auch in der Mannschaft schon ein paar Mandanten hatte, sag ich mal. Und ich habe gesagt, du, die Verträge mittlerweile, die ersten Verträge waren halt 4 Seiten. Da habe ich auch schon mal gesagt, mit einem Kaffeefleck vorne drauf, so. Und hier unten musst du unterschreiben. Da habe ich mal drauf geguckt, ja, passt, so, gut. Und irgendwann wurde natürlich gerade zu Zweitliga-Zeiten die Verträge irgendwie 23 Seiten lang mit irgendwelchen Sonderbedingungen noch. Und da habe ich mir schon jemanden gesucht, der das Ganze mal durchliest. Aber die ersten Verhandlungen, ich weiß noch gerade, als Stani Sportdirektor war, fragte, was willst du haben? Ich sage so mal X. Ja, guck mal, ich gebe dir noch 300 mehr. Super, danke. Und fertig. Das war eine Sache von 5 Minuten.
Die Unterschiede sind natürlich auch nicht nur bei der Länge der Verträge und bei den Verhaltensmustern der Spieler da. Wo siehst du insgesamt so die wichtigsten Unterschiede zwischen deiner Profizeit und der heutigen?
Ja, ich habe das ja schon angerissen gerade, ne? Also ich glaube, dass die Jungs so extremst professionell geworden sind, auch was so dieses Leben oder dieses Bewusstsein für seinen Körper und so weiter angeht. Also uns muss es ja teilweise früher in den Kraftraum prügeln. Heutzutage gehen die da gerne rein und wir arbeiten dafür, dass sie in absoluten Ausnahmezustand sind, was die Körperlichkeit angeht. Mittlerweile hast du natürlich auch wirklich absolut wissenschaftliche Mitarbeiter da, die Zahlen zensieren und sagen, wie die Belastungssteuerung ist. So, wir haben ja gerade in Jugendzeiten teilweise oder in den ersten Herrenjahren, da rede ich dann von 1999, 2000 so, da gab es noch Training bis zum Übergeben tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob ich mir zweimal übergeben habe, weil das Training so anstrengend war. Und ich weiß, in den Anfängen hieß es ja auch noch im Jugendalter Trinken während des Trainings verboten, weil es war einfach ein Zeichen von Schwäche, so dieses im Training trinken gibt's nicht. So, und das ist schon extrem, wie sich das alles natürlich gewandelt hat. Und manchmal, ich sage auch, manchmal, man darf es auch nicht überpacen. Also es ist unheimlich wertvoll, gerade was Verletzungsprophylaxe angeht und so weiter. Auch da, wenn wir aus dem Trainingslager kamen, ich wusste teilweise nach Mittagsschlaf gar nicht vor Muskelkater, wie ich auf den Platz kommen sollte, aber irgendwie ging es trotzdem. Und insofern hat sich das natürlich extrem weiterentwickelt und nichtsdestotrotz, wie bei vielen Dingen, gibt es auch wieder eine Kehrseite der Medaille. Man muss aufpassen, dass man den Jungs aber auch nicht eine Umgebung gibt, wo es zu gemütlich wird. Ne? Also wenn man nie so wirklich über den Punkt mal gehen muss, wenn man auch in Vorbereitungen darauf achtet, dass es ja nie anstrengend werden darf und dass es keine muskulären Probleme gibt. Ich glaube, dann kommen wir nämlich dazu, dass genau das, wenn es spätestens mal nicht läuft und Widerstände kommen, dass viele halt mittlerweile in Anführungsstrichen verlernt haben, wirklich gegen anzugehen, weil bislang wurde dann ja auch immer alles abgenommen.
Was war so die krasseste Verletzung, mit der du auf dem Platz gestanden hast, wo man jetzt sagen würde, hat der Boll noch alle Latten am Zaun? Also warum war der auf dem Platz mit der Verletzung?
Ja, ich glaube, das war zu Erstliga-Zeiten tatsächlich. Also es gab ja viele Momente auch im Spiel, wo du jetzt heutzutage sagst, kompletter Wahnsinn gewesen. Also ich weiß noch, dass mir irgendwann einmal unser Mannschaftsarzt an der Seitenlinie irgendwie eine Spritze ins Knie gejagt hat, damit ich wieder die letzten 20 Minuten noch wieder rausmarschieren konnte. Einfach um das Ding erstmal zu betäuben und dann nach dem Spiel gucken wir einfach mal. Also es war teilweise ja wirklich Raubbau, ne? Und am Körper, den wir betrieben haben. Und ja, auch da, also so prophylaktisch mal eine Schmerztablette vorm Spiel, damit man halbwegs schmerzfrei ins Spiel geht, das war auch fast in Anführungsstrichen Normalität. Und alles wohl wissend, dass das alles auch unsere Verantwortung geschehen ist. Ne? Also das war dann einfach so. Und ich glaube, das Krasseste war dann wirklich, dass wir, ich weiß noch, das war vorm Spiel gegen Schalke. Wir hatten damals unseren neuen Kunstrasen an der Kollau eingeweiht, der war leider knochentrocken. Dann bin ich da umgeknickt, habe mir, glaube ich, zwei Bänder im Knöchel gerissen. Aber 2,5 Tage später habe ich wieder gespielt mit einem doppelten Bänderriss und dick getaped und auch wieder irgendwie taub gespritzt. Und das andere war vorm Derby-Sieg beim HSV. Ja, da hatten wir, glaube ich, ein Spiel gegen Gladbach, war ich der Meinung, wo mir einer richtig fies auf den großen Onkel getreten ist. Und auch den dann taub spritzen lassen, nur für Spiel gegen den HSV ein paar Tage später, weil das sind halt Momente, die willst du auch nicht entgehen lassen. Ne? Und Problem ist, der Zeh ist heute noch taub, aber das, wie gesagt, nimmst du alles in Kauf, weil es sich einfach gelohnt hat.
Aber genau das wurde auch von deinen Mitspielern immer sehr geschätzt und wir haben mal unseren rasenden Reporterkollegen Nico Paczynski gefragt, was ihm so zum Thema Fabian Boll einfällt.
Buongiorno, meine lieben Fußballfreunde und Zuhörer vom Milan Talk Podcast. Hier ist wieder euer Patsche und als erstes wünsche ich natürlich ein frohes, gesundes neues Jahr an alle Zuhörer und hoffentlich ein erfolgreicheres aus St. Pauli-Sicht als 2020. Jetzt haben wir natürlich gleich als erstes ein Nordderby und ausgerechnet dort spielt eine lebende St. Pauli-Legende eine ganz, ganz tragende Rolle. Die meisten wissen, von wem ich rede. Nein, ich rede nicht von mir. Also jahrelang war er ein Erfolgsgarant. Er war Kapitän, er war Publikumsliebling. Und wenn ich jetzt ein Wort nenne, dann wissen, glaube ich, alle, wen ich meine. Der Kommissar. Ganz genau, Fabian Boller Boll. Und ja, mir fällt dazu nur ein, also er passt ja wie Arsch auf Eimer zu St. Pauli, muss man ja ganz klar sagen. Und ja, um ihn ranken sich so viele Mythen, die sind ja so schwer aufzuklären, aber vielleicht trägt er heute mal dazu bei, gab ja auch die Geschichte, dass sich absichtlich Fans verhaften haben lassen, damit sie Boller auf der Wache sehen. Oder dass die Peterwagen in Hamburg umbenannt werden sollten in Bollerwagen. Also da gibt es, glaube ich, noch zig andere Geschichten. Aber wie gesagt, Boller ist ein ganz feiner Kerl. Ich durfte ihn auch ab und zu schon mal bei einigen Talkshows miterleben und durfte mit ihm zusammen auf der Bühne den Arm verbringen und das ist ein sehr, sehr angenehmer Kerl und ich glaube, der Beruf passt auch zu seinem Wesen, zu seinem Charakter. Das Einzige, was wirklich schade ist, dass er jetzt nicht mehr beim FC St. Pauli ist, sondern bei Holstein Kiel. Warum auch immer, denn zu meiner Zeit kannte man Kiel eigentlich nur von einem Sprichwort. Ich wünsche dir immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Da war mit Fußball noch nicht so viel mit Holstein Kiel. Aber man muss sagen, sie haben es ganz stark gemacht und ich glaube, Boller hat auch einen Anteil dran. Deswegen ist es immer schade, wenn solche Leute für andere Vereine arbeiten und man gönnt ihnen aber trotzdem den Erfolg. ne? Boller, denn sieh zu, dass du die Punkte hier lässt. Und trotzdem alle Jute, mein Bomber. Der Mann mit den weißesten Zähnen im deutschen Profifußball. Nichtsdestotrotz, der Mann mit den schlechtesten Zähnen sagt, Servus, bis zum nächsten Mal. Buongiorno, euer Patsche. Gruß ins Studio, an Boller. Tschö.
Der große Philosoph, Nico Paschinski. Ja,
da musst du aber einiges aufstellen. Wie war das mit den Fans, die sich verhaften lassen?
Ah, nichts dran. Wie er sagte, viele Mythen, viele Mythen. Nee, aber es gab tatsächlich, also das ließ sich ja auch nicht vermeiden. Also ich habe ja damals auch mal gesagt, so diese Trennung, was mir unheimlich geholfen hat zwischen Job bei der Polizei und Fußball. Und wenn ich bei dem einen Job aktiv war, hat der andere nichts zu suchen. Und klar kam es auch mal zur Überschneidung. Ne? Also ich weiß auch noch, dass irgendwelche Leute mal ins Büro bestellt hast, weil du irgendwie ein Verfahren gegen die hattest, die du dann 6 Tage später im VIP-Saal des FC St. Pauli wieder getroffen hast. So. Und die wenigsten haben sich aber geoutet, gerade in der Situation bei der Polizei oder keine Ahnung, wenn du mal bei einer Durchsuchung dabei warst und dann siehst du irgendwie das ganze Kinderzimmer tapeziert mit St. Pauli und du entdeckst dich auf dem Mannschaftsfoto und denkst, ach du, was mache ich hier bloß? Aber letztlich hat es ja auch seine Bewandtnis, dass ich hier bin. Und ich glaube, es waren nicht ganz so angenehme Situationen für alle Beteiligten, aber jeder hatte so auch Verständnis. Und letztlich war es dann ja, was er auch sagte, dieses geflügelte Wort der Kommissar, auch wie ich anfangs aufklärte, mittlerweile der Hauptkommissar daraus geworden ist, aber das ist natürlich eine lustige Geschichte gewesen, der Kommissar.
Mit den weißesten Zähnen auf sich.
Das weiß ich auch nicht, wie er darauf kommt, aber ich sag ja, Nico Paschinski ist ja ein absoluter Lebenskünstler irgendwo und nein, ich mag ihn unheimlich. Wie er sagte, wir haben uns ein paar Veranstaltungen mal getroffen, sei es so Freunde, Jahresrückblick irgendwie in der Markthalle oder so ein paar andere Bühnengeschichten, wo wir zusammen auf der Bühne waren. Gerade Backstage war es immer unheimlich lustig mit ihm und also auch als er bei den Profis war und nicht bei den Amateuren war, hat man sich trotzdem auf dem Kiez mal getroffen, bei Easy damals zur blauen Nacht. Da hat man sich ja mit Gott in der Welt getroffen und ja, das war ein ganz feiner Kerl und absoluter Lebenskünstler und das meine ich jetzt völlig unironisch, zieh den größten Hut, so wie er denn das auch alles jetzt so macht, ne? Also wirklich auch sich in Anführungsstrichen nicht so schade ist ja auch nicht gang und gäbe, dass ein ehemaliger Profifußballer sagt, so, ich fahre jetzt Bus, ich komme klar, ich lebe mein Leben und ich glaube, da in dem Sinne können sich viele da auch eine Scheibe von ihm abschneiden.
Aber Patsche hat natürlich recht, dass es total schade ist, dass du nicht mehr hier bei uns in Hamburg bist. Dein Abschied war damals ja so ein bisschen unglücklich mit dem Trikot nochmal Quatsch, was da vor sich ging. Ist da noch irgendwas hängen geblieben oder bist du total cool mit St. Pauli?
Nein, gar nichts hängen geblieben. Also klar war das damals auch eine Enttäuschung, überhaupt, dass es zu Ende gegangen ist. Und gerade nach so langer Zeit, ich glaube, wir waren ununterbrochen erstmal 14 Jahre für den Verein tätig. Und ja, ich sage immer, von den 14 Jahren war denn das erste halbe Jahr war nicht so schön, wo ich im Winter schon wieder aussortiert werden sollte. Und das letzte halbe Jahr. Aber ansonsten war es die beste Zeit meines Lebens, gerade in sportlicher Hinsicht. Und deswegen, ich bin cool. Ich hege auch überhaupt keinen Groll irgendwie gegen irgendwelche Verantwortlichen. Das wird ja auch gerne mal irgendwie so reingetragen. Klar hat man sich gewünscht, dass irgendwie im Nachgang da nochmal was, das ein oder andere ein bisschen anders abgelaufen wäre. Und ich sage auch, ich hätte wahrscheinlich jetzt im Rückblick auch wahrscheinlich in der einen oder anderen Situation anders, besser verhalten können, wie auch immer im Umgang. Letzten Endes bin ich da aber, glaube ich, auch erhobenen Hauptes rausgegangen und habe mit allen klar Schiff gemacht. Und also deswegen hab ich nach wie vor ein gutes Verhältnis, mag den Club nach wie vor. Und habe da jetzt überhaupt gar keine Probleme. Und nichtsdestotrotz ist es denn irgendwo auch gut so, wie es gelaufen ist. Ich glaube, ansonsten wäre ich heute immer noch irgendwo bei St. Pauli. Und ich glaube, es hilft dann auch für die berufliche Zukunft, auch gerade im Fußball, dass man einfach mal den Sprung auch dann mehr oder weniger freiwillig, aber auch weggemacht hat. Einfach mal, um einen Blick auch nach draußen zu kriegen, einen Blick von außen rauf zu kriegen. Dass man auch einfach mal andere Dinge wieder kennenlernt, seinen Horizont einfach erweitert. Und wäre das alles nicht so gekommen, wie es gekommen ist, wäre ich heute halt nicht Co-Trainer in der zweiten Bundesliga bei Holstein Kiel mit einer guten Tabellenplatzierung, sondern wäre es vielleicht alles anders gewesen. Und auch da muss man sich nichts vormachen. Letztlich gehört natürlich auch immer eine Menge Glück dazu. Und letztlich gehört auch immer Vitamin B, wie es immer so schön heißt, dazu. Und hätte sich André Schubert nicht daran zurückerinnert, dass ich mittlerweile Trainer bin. Ich glaube, Holstein-Kiel hat nicht geguckt und gesagt, ey, guck mal, der Boller, der macht einen guten Job beim SC Viktoria, den sprechen wir mal an. Sondern das ist einfach so. Also letztlich ist es dann auch ein großes Glück und deswegen auch da, auch wenn es dann hinten raus nicht so gut funktioniert hat, aber letztlich auch da Dankbarkeit gegenüber André Schubert, dass er mir die Chance gegeben hat, bei so einem tollen Club wie Holstein-Kiel dann auch zu arbeiten auf dem Niveau.
Trotzdem hat man den Eindruck, dass es nicht bei St. Pauli nicht immer gelingt, verdienten Spielern irgendwie einen vernünftigen Abschied zu bereiten. Ist es dann Fehler im System?
Ja, was heißt Fehler im System? Also ist auch ein bisschen zweischneidiges Schwert. Also ich weiß ja auch, ich habe ja damals auch die Diskussion mitbekommen rund um mein Abschiedsspiel oder aktive Zeit, diese in Anführungszeichen Heldenverehrung und diesen Mythos, den man gar nicht befeuern will. Letztlich, das hatte ich dann aber auch mit Oke damals auch mal besprochen, letztlich kann es ja nicht auch eine Entscheidung von einem Präsidium sein, sondern die Zuschauer identifizieren sich mit jemandem und freuen sich halt, wenn Spieler irgendwie 8, 9 Jahre bleiben und erfolgreich sind und dass da eine Verbindung entsteht und dann auch Spieler, so wie auch bei Ebbe oder bei Schnecke zum Beispiel Fußballgott tituliert werden. Das kann niemals mit einem Präsidiumsbeschluss in einer Mitgliederversammlung irgendwie verneint werden, sondern das ist einfach das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit. Und auf der anderen Seite sieht man natürlich auch Clubs, ja, wo die Vergangenheit auch ganz anders gelebt wird. Also auch wenn es sportlich jetzt komplett daneben läuft, aber bei FC Schalke, wo es Choreos gibt für die Eurofighter und also die einfach einen ganz lockeren Umgang auch mit der Vergangenheit haben und ja, da steht sich manchmal so im Weg, diese Heldenverehrung, in Anführungsstrichen, spricht dem natürlich entgegen. Und wobei jedem klar ist, dass nichts größer ist als der Club, also kein einzelner Spieler. Und auch das haben wir schon zu Genüge kundgetan, dass auch wenn man dachte, oder ich persönlich dachte, okay, Stani ist weg, jetzt wird alles den Bach runtergehen und der Club wird irgendwie sterben und das hat alles keinen Sinn mehr und weil die Galionsfigur ist weg und trotzdem geht es ja irgendwie immer auch noch weiter und deswegen der Club, das, was den Club halt auszeichnet, klar, er wird sich auch öffnen müssen, auch ja, was wirtschaftliche Zwänge angeht, also ein normaler Fußballclub zu werden, aber nichtsdestotrotz wird St. Pauli immer was Besonderes sein und sei es nur darum, weil da alle 2 Wochen 30.000 wirklich Alarm machen am Millerntor und allein schon der Standort des Millerntors und der Club, was er für eine Strahlkraft hat, trotz mäßigen Erfolgs durch ganz Europa, jeder kennt den FC St. Pauli und auch damals schon, wenn man im Urlaub war und kam so irgendwie ins Quatschen, sei es, ich weiß noch, dass wir irgendwo in Mexiko mal saßen beim Abendbuffet und irgendwie, St. Pauli, ja, kenne ich, alles klar. So, also selbst Leute im Ausland kennen diesen Club, ne? Und deswegen wird er immer besonders sein. Und das ist halt aber auch nach wie vor natürlich die Schwierigkeit denn der Verantwortlichen, da einen guten Weg zu finden, seine Werte nicht zu verraten und trotzdem irgendwie konkurrenzfähig zu sein und zu bleiben und Gelder zu generieren, überhaupt erfolgreich Profifußball spielen zu können.
Aber man merkt ja, dass du dich total wohlfühlst in Kiel. Ihr habt ja so eine kleine St. Pauli-Kolonie auch in Kiel. Ja. Ja. Du hast einige bekannte Gesichter noch um dich herum. Wie sehr hilft das, sich wohlzufühlen, wenn man so ein paar Verrückte noch um sich herum hat von früher?
Ja, aber auch. Also als André Schubert mich gefragt hatte, muss ich sagen, habe ich schon auch ein bisschen überlegt, ne? Weil irgendwie gerade 40 geworden, weil es kurz nach meinem 40. kam der Anruf, ob ich mir das vorstellen könnte. So, und bis dato war der Plan halt nicht, mit 40 Jahren sein Leben nochmal komplett auf links zu ziehen. Ja, deswegen habe ich schon viel überlegt, weil ich auch einfach so eine hohe Lebenszufriedenheit hatte, ne? Mit dem Haus, was wir jetzt in Hamburg gebaut haben oder gerade dabei waren, das zu bauen, als er gefragt hatte, plus dem Job beim SC Viktoria, dem unheimlich viel Spaß gemacht hat, wo ich immer noch unheimlich viel Kontakt auch zu den Spielern habe, weil es einfach eine ganz coole Zeit auch war, auch ein cooler Club. Und das dann alles liegen zu lassen. Und auf der anderen Seite habe ich mich dann gefragt, ja, aber vielleicht ärgerst du dich irgendwie in 5 Jahren, dass du es nicht mehr versucht hast. Und für mich, was mir damals als Profi schon geholfen hat, diese Grundentspannung zu haben, dieses, okay, ich habe meinen Job bei der Polizei und wenn ich nach einem halben Jahr merke, du, Profifußball bei Holstein Kiel, das ist nichts für mich. Der wäre zu den Verantwortlichen gegangen und hat gesagt, nee, schönen Dank, aber lass mal einen Vertrag auflösen, ich gehe zurück zur Polizei. Aber dem ist nicht so, ich fühle mich da tatsächlich sehr wohl und klar hilft es, wenn dein ehemaliger Zimmerkollege aus der Polizei mit Patrick Borger irgendwie da schon im Funktionsteam ist und das war unter anderem auch ein Grund, der mir die Entscheidung dann leichter gemacht hat, wesentlich leichter sogar.
Das heißt, wenn dieses Angebot von André Schubert nicht gekommen wäre, hättest du gar nicht aktiv versucht, in den Profifußball zu gehen oder dann wärst du zufrieden gewesen mit deinem Job bei Victoria und der Polizei.
Total, ja, total. Ja. Weil ich glaube auch, das ist ja das, was ich auch sagte, dieses aktive Streben danach. Ich glaube, Ralle hat es ja auch bei euch im Podcast gesagt, da gehören auch immer zwei zu. Also ich kann ja noch so einen tollen Job machen irgendwo, wenn das nicht einer erkennt, dass du es machst. Hast du verloren? Also was heißt, hast du verloren? Aber dann wirst du nie diese Chance bekommen. Insofern musst du irgendwo schon jemanden kennen, der einen kennt und der meint, das könnte ganz gut passen. Und ja, ich glaube, dass unheimlich viele Trainertalente schlummern. Und ja, bei St. Pauli ist es ja vielleicht auch so. Also wenn Schulle nicht davon überzeugt wäre, dass Leuk zum Beispiel jetzt ein überragender Co-Trainer für ihn ist, ich glaube, dann hätte er noch so einen tollen Job beim ETV machen können. Ich glaube, irgendwie Verein XY wäre nicht drauf gekommen, beim ETV mal zu gucken. Und so ist es aber und so wird es auch immer sein. Und deswegen darf man sich da auch nicht zu viel drauf einbilden, sondern ohne André Schubert wäre ich nie im Profifußball wieder gelandet. Und wenn du aber die Chance bekommst, dann musst du halt dafür sorgen, dass das gut läuft. Und ich glaube, ja, so selbstbewusst bin ich, dass ich durchaus von mir auch behaupte, dass ich ein bisschen was auf dem Kasten habe und sage, ich kann auch mein Know-how und alles, was man sich über die Jahre jetzt schon angeeignet hat, letztlich bin ich ja auch schon jetzt mittlerweile fast 7 Jahre im Trainer-Business, auch wenn da ein Jahr Pause dazwischen war. Aber auch da war man ja nicht untätig und hat irgendwie die letzten 7 Jahre im Schrank geschlafen, sondern man hat ständig durch die Gegend geguckt und sich viele Fußballspiele angeguckt und auch mal beim Training zugeguckt. Und ja, und jetzt lernt man eigentlich jeden Tag und man befruchtet sich, allein, dass man den ganzen Tag über Fußball spricht. Und oftmals sind es auch gerade so die Gespräche, was ich vorhin sagte, in der Joggingrunde, wo man einfach neue Ideen bekommt, weil irgendjemand sagt, du, da habe ich was Geiles gesehen, guck's dir mal an und so. Und so kommt dann eins zum anderen.
Ein ehemaliger Mitspieler von dir ist jetzt auch bei euch als aktiver Spieler, Finn Bartels, habt ihr nach Kiel zurückgeholt. Super Transfer gewesen. Welche Rolle spielt er bei euch in der Mannschaft?
Ja, ist auch wieder das Paradebeispiel, absoluter Führungsspieler, was die Leistung angeht, aber ja, also eigentlich hat sich nichts verändert zum Finn Bartels von früher. So dieses auf dem Platz reden ist jetzt nicht so seins, sondern geht halt mit Leistung voran, ne? Und ist halt ein absoluter Unterschiedsspieler, also an guten Tagen. Wir haben es ja gesehen, gerade vor der kurzen Winter-Weihnachtspause, wie man sie auch nennen mag, dass er in ein paar Spielen schon wirklich seine ganze Klasse hat aufblitzen lassen und macht halt auch mal Dinge, auf die du auch angewiesen bist als Mannschaft. Also klar können wir immer sagen, so, wir wollen Räume bespielen und irgendwo wird ein Raum frei, aber irgendwann, spätestens im allerletzten Drittel oder in der Box, bist du mal darauf angewiesen, dass irgendjemand mal einen Zweikampf gewinnt. Also so auseinanderspielen wird nie mehr funktionieren. Das hat man damals bei Bayern schon gesehen. Irgendwann war der Ball bei Robben oder Ribéry, die gewinnen 1-1 oder auch 1-2 und dann öffnen sie wieder andere Räume. Und da ist er natürlich prädestiniert für. Und ja, deswegen haben wir uns auch relativ früh auch schon um ihn bemüht. Und auch da wieder, er ist ja auch in unserer alten WhatsApp-Gruppe, da habe ich nicht über die Gruppe gefragt, aber zumindest mal den kurzen Draht glühen lassen und ihn direkt mal angefragt, als es schon die ersten Gerüchte aufkamen bei Bremen, wird es vielleicht eng mit einer Verlängerung. Und wir waren eigentlich davon überzeugt, dass er uns trotz seiner Verletzungshistorie nach wie vor helfen kann. Und ja, Kiel hat natürlich viele Nachteile, was den Standort angeht. Ne? Drumherum ist nicht viel und kalt und windig, so was der geneigte Zuseher von draußen von Kiel hält. Und deswegen werden wir immer auch auf solche Sachen angewiesen sein. Also gerade mit diesem Heimatbezug und Kiel jetzt zurück, ja, oder Finn zurück in der Heimatstadt, sesshaft werden mit der Familie, plus eine absolute Überzeugung von uns, dass er uns sportlich weiterhelfen kann. Ja, und bislang hat er alles zurückgezahlt, was wir uns so erhofft haben.
Du hast den, du hast in den Interviews scheint er extrovertierter zu sein.
Ja, Finn Bartels ist so ein bisschen, wir haben früher, ein Spitzname war Two-Face, so hat wirklich zwei Gesichter und ja, ist ein ganz lustiger Zeitgenosse tatsächlich, aber ja, hat, wie gesagt, er hat es jetzt nicht so irgendwie auf dem Feld verbal großen Einfluss zu nehmen, aber ist halt auch so einer, der, ich glaube, dem brauchst du nicht so viel taktisch mit auf den Weg geben, der löst die Situation schon so, wie er davon ausgeht, dass es richtig ist, und das ist meist richtig, und ja, auf solche Spieler bist du einfach angewiesen.
Du hast mal im Internet eine Traumelf aufgestellt, da ist auch Finn Bartels mit drin, und da habe ich ein schönes Zitat gelesen, dass Finn Bartels abgeht wie Schmidts Katze, wenn er nur am Alkohol nippt, und dass er jemand ist, der im Spiel mehr Gas gibt als im Training. Wichtigste Frage, ist das beides immer noch der Fall?
Das ist nach wie vor der Fall, zumindest was das Zweite angeht, aber auch da ja, ist ja auch klar, dass mittlerweile mit seinem methusalemschen Alter, dass er auch gerne mal im Training oder wir ihn selber mal rausnehmen aus dem Training, weil das Schlimmste ist, wenn er überpaced oder so. Und was das Erste angeht, ich glaube, mittlerweile ist er auch ruhiger geworden, aber das Komische ist ja, dass es oftmals Leute sagen, also wenn man was über Finn Bartels liest, dann ist es oft mit, hat es oft mit Alkohol und Ausgehen zu tun. Und ja, da war er, also bei Mannschaftsabenden war er immer ganz weit vorne. Aber das ist, wie gesagt, ganz trockener Humor. Und ich kann mich noch an eine Brandrede, da war Schulle unser Co-Trainer damals, da kann ich noch eine Brandrede von Schulle erinnern, wo er Finn anschaut, oh Finn, wie kann das sein? 5-mal abgestiegen mit 5 Clubs und jetzt kommst du her, Mann, deiner Qualität, erklär mir das, woran liegt's? Und Finn, boah, irgendwas ist ja immer, ne? So, das ist so sein ganz trockener norddeutscher Humor, und ja, ach, ich mag ihn einfach so als Typen, als Mitspieler habe ich ihn schon sehr gemocht, und ja, einfach ein cooler Charakter.
Aber ihr habt ja grundsätzlich einen guten Kader, auch wenn man sich den Kollegen Lee anguckt. Das ist ja schon so ein Spieler, der bei euch auch absolut den Unterschied macht. Jetzt könnte man ja fragen, redet Lee mehr oder redet Finn Bartels mehr? Was macht Lee denn mit euch als Mannschaft? Wie wichtig ist er für euch?
Was er mit uns als Mannschaft macht, er macht uns besser. Also genau auch das wieder, so ein Unterschiedsspieler, der eine extremst hohe Spielintelligenz aufweist. Also man muss ja verstehen, obwohl er jetzt ein paar Jährchen schon da ist und er unheimlich viel auch versteht, was das Deutsche angeht, aber ich glaube, so bei Videoanalysen, das ist so, ja, da wird er nicht 100% alles verstehen, aber er guckt halt aus Video und sieht den Laserpointer irgendwie von A nach B und der weiß sofort, was zu tun ist. Und das bewundere ich so unheimlich, gerade aufgrund der sprachlichen Barriere auch noch, und hat natürlich auch Fähigkeiten am Ball, ja, letztlich. Man weiß gar nicht, wie man das, also teilweise ja schon tragisch, dass der zweite Fußball-Bundesliga spielen muss irgendwo. Und ich glaube einfach, dass ja, einfach ein Spieler ist, der jeder Mannschaft gut tut und selbst in der ersten Liga wahrscheinlich ein paar Mannschaften richtig weiterhelfen könnte und wahrscheinlich auch mit noch besseren Mitspielern, als wir sie haben, vielleicht auch noch mal ein Stückchen besser wird. Und es ist einfach ein Genuss, ihm auch beim Fußball und vor allem im Training zuzugucken. Manchmal macht er Dinge, wo du denkst, okay, da hätte ich mir früher beide Beine gebrochen und wäre da in Fötusstellung liegen geblieben. Aber der ja, ist halt einfach richtig, richtig gut, sowohl was das Spielverständnis angeht, als auch was seine technischen Fähigkeiten im Ball angeht.
Entsprechend umworben ist er natürlich auch, und er hat ja wohl auch angekündigt, dass er den Vertrag nicht verlängern will im Sommer. Ist diese Problematik, stört euch die so ein bisschen bei euren Ambitionen vielleicht aufzusteigen?
Nö, gar nicht. Also, weil ich glaube, wenn wir was richtig gut können, ist wirklich den Fokus bei uns zu behalten. Also dieses so nicht zu großartig zu lamentieren, was ist in Zukunft, wenn Lee uns verlassen sollte, was machen wir dann, und sondern wir leben im Hier und Jetzt, und das klingt immer so bescheuert, dieses von Woche zu Woche gucken, aber wurde ich auch schon ganz oft gefragt, oh, Bayern schon, oh, aufgeregt, und Bayern ist noch gar kein Thema, also weder in der Mannschaft noch im Trainerteam, sondern du hangelst dich wirklich von Spiel zu Spiel, und gerade jetzt im Januar, wo du 7 Spiele am Stück hast, also da wird es darum gehen, so eine 24-Stunden-Regel, ne? Darf sich 24 Stunden mit dem letzten Spiel beschäftigen, und dann ist aber auch gut. Und dann geht es schon wieder weiter, weil die Zeit hast du nicht, da großartig noch was nachzutrauern oder was vielleicht was im Vorwege schon ja anfangen zu trauern, weil irgendwas passieren könnte in der Zukunft, sondern nee, im Hier und Jetzt leben und alles dafür geben, dass du die bestmöglichen Ergebnisse oder zumindest die bestmögliche Leistung abrufst am Wochenende, oder teilweise unter der Woche und ob die beste Leistung dann auch zu dem besten Ergebnis führt, das ist dann auch nicht immer so, aber zumindest erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein gutes Ergebnis einfahren.
Es ist ja auch ein Kompliment, dass eure Spieler umworben sind oder euer Trainer, der ein sehr großes Talent ist. Wie ist die Zusammenarbeit mit Ole Werner? Der ist noch sehr jung, er wirkt aber nicht so jung, wenn er Interviews gibt. Er wirkt sehr reif, sehr klar. Erzähl mal, wie ist eure Zusammenarbeit? Vertraut er dir viel an? Ist er ein Trainer, der dominant ist? Wie tickt Ole Werner?
Sehr angenehmer Cheftrainer, also wirklich. Hat eine gute Gabe, gerade auch den ganzen Staff, und mittlerweile musst du als Cheftrainer ja auch wirklich da ein gutes Händchen für haben, weil ist halt nicht so wie früher, wo du einen Co-Trainer hast, sondern mittlerweile wirklich mit zwei Athletiktrainern und Videoanalyst und Physioabteilung, also du hast ja wirklich schon einen großen Staff, den du auch in Anführungsstrichen bespaßen musst, und das macht er gut, also indem er aber auch viel, viel abgeben kann und wir uns, was ich sagte, auch regelmäßig austauschen. Und das ist wirklich auch ein Austausch. Allen ist klar, du kannst so viel Input reingeben, wenn er davon nicht überzeugt ist. Er trägt die letzte Entscheidung und muss dafür letztlich auch den Kopf am Wochenende hinhalten, ne? Aber ich glaube, ja, so habe ich das denn auch vorher noch nicht erlebt, wirklich diesen Austausch zu haben und auch offen zu sein für andere Gedankenanstöße. Und ja, man sieht dann auch gerade in vielen Formulierungen, die dann auch vor der Mannschaft gewählt werden oder so weiter, da findet man sich selbst dann auch schon wieder. Und das gibt dann halt ein gutes Gefühl, dass man nicht so ein fünftes Rad am Wagen ist, so früher hat man gesagt, so Hütchenaufsteller ist, sondern dass man durchaus auch viel, viel Input mit reingibt. Und insofern glaube ich, dass der Erfolg, den wir haben, natürlich in großer Weise Ole zuzuschreiben ist, weil er einfach diesen ganzes Schiff in die richtige Richtung gelenkt hat, und der Cheftrainer ist im Verein nun mal die wichtigste Personalie, aber dass er uns alle mit abholt und ja, dass man einfach das Gefühl hat, das ist wirklich ein gutes Ergebnis von einem richtig guten Teamwork, was wir da haben. Und da ist es dann auch in Besprechungen zum Gegner sitzt auch der Torwarttrainer mit dabei, so, und manchmal hat Paddy Borger auch einfach noch eine gute Idee, wenn es darum geht, gerade was eine Spieleröffnung angeht oder so weiter. Und da ist man sich als Cheftrainer, gibt ja auch Trainer, die sagen, Torwarttrainer, halt mal die Füße still, das klären wir jetzt hier in der Fußballabteilung. Aber da ist er sich auch nicht zu schade zu sagen, ey, das ist eine super Idee, das machen wir mal. Also das testen wir zumindest mal aus im Training. Und ja, und ansonsten klare Vorstellung halt, wie man Fußball zu spielen hat. Und auch immer, möchte ich nochmals betonen, auch immer dabei, wirklich zu sagen, okay, ich erweitere meinen Horizont aber auch. Das ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern ich höre mir viele Sachen an. Und gerade hat er natürlich, auch wenn er ein sehr guter Fußballspieler war, aber relativ früh verletzungsbedingt aufhören musste, hat er natürlich mit Patrick Kohlmann und mit mir da auch nochmal 600 Erst-Zweitligaspiele sitzen, wo man einfach auch nochmal von der anderen Seite drauf gucken kann. Und da gebührt ihm natürlich größter Dank und Respekt, dass man einfach sagen kann, dass er sich überhaupt das alles so anhört und austauscht und dann Sachen auch mit übernimmt. Ja, finde ich schon großartig, muss ich sagen.
Hat sich nach außen auch die Rolle des Co-Trainers verändert? Ist die Wertschätzung da auch höher geworden?
Ach, ich sag mal so, der Job ist jetzt nicht dafür geeignet, wenn man groß auf Feedback angewiesen ist, sag ich mal. Also du in der Öffentlichkeit, was ich allerdings auch nicht so schlimm finde, sondern das finde ich eigentlich einen relativ positiven Nebeneffekt, findet man eigentlich gar nicht so statt. Liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt wirklich auch gerade die letzte Zeit bei St. Pauli, aber so 12 Jahre und zumindest die letzten 4 Jahre auch extremst im Fokus stand. Und deswegen ist das wirklich, was man auch gar nicht vermisst, so gerade auch die, wenn ich das sehe, so der Cheftrainer mit den ganzen Medienrunden und hier nochmal eine Besprechung und da nochmal eine Besprechung. Und bei Holstein Kiel ist ja auf einem komplett anderen Niveau als zum Beispiel auch bei St. Pauli oder so, ne, wo du dich dann gerade zu Nach-Corona-Zeiten, ich weiß, das Stadion noch irgendwie bei Fanausschüssen war und im Präsidium noch besprochen hat. Und das fällt ja aktuell und bei Holstein Kiel sowieso ein bisschen auch weg. Und da kannst du dich halt auf den Fußball konzentrieren. Und ansonsten sage ich auch so, als Fußballtrainer, du bekommst halt wenig Feedback. Also klar spricht der Cheftrainer mit dir und teilt seine Wertschätzung dir gegenüber. Aber ich weiß es ja auch, wie es als Spieler ist. Also du gehst ja nie als Spieler zum Trainer und sagst, ey, das war mal eine richtig geile Übung, das Training hat richtig Spaß gemacht. Und du nimmst das alles als Selbstverständnis hin und Deswegen habe ich ja auch salopp gesagt, ich müsste mich als ersten Schritt erstmal eigentlich bei allen Trainern, die ich hatte, entschuldigen, weil man nimmt das einfach alles so hin als Spieler und weiß gar nicht, wie viel Arbeit und Aufwand dahinter steckt. Und insofern ist die Arbeit, die gerade den Stani auch mit uns gemacht hat, und das war ja mehr als Trainer, war ja auch noch Mädchen für alles letztlich im Club, gar nicht hoch genug zu bewerten. Und deswegen kann man auch voll verstehen, dass man irgendwann auch nach 7, 8 Jahren sagt, so danke, das war's, reicht mir auch. Weil ich glaube, dieses Pensum, und das wird, glaube ich, immer extremer auch werden, da kann man nur den Hut vorziehen, wenn man wirklich Leute sieht wie Christian Streich und so weiter, die seit Jahrzehnten in diesem Job unterwegs sind. Ja, also aktuell weiß ich noch nicht, ob ich da die nächsten 20 Jahre in dem Job aushalte, so rein von der, weil du merkst halt schon, die Phasen, wo du abschalten kannst vom Fußball, die werden halt immer geringer heutzutage. Du bist gedanklich sowieso immer dabei. Und jetzt, heute ist der freie Tag und nichtsdestotrotz bist du gedanklich eigentlich immer dabei. Was kannst du machen? Wie können wir nochmal irgendeinen anderen Hebel ansetzen, um da Mittwoch wieder direkt in Besprechung zu gehen? Und das als Cheftrainer natürlich nochmal extremer. Also gerade auch, wenn du siehst, in Sommerpausen, Winterpausen, da bist du schon wieder mit Kaderplanung beschäftigt und mit Vorbereitungsplänen. Und klar wirst du als Co-Trainer auch mal abgeholt und gesagt, so, was hältst du davon? Aber generell hast du da auch nochmal die Chance, wirklich mal zumindest mal 5, 6, 7 Tage am Stück durchzupusten und weg vom Fußball zu sein. Und ich glaube, die Chance hast du als Cheftrainer heutzutage wenig bis gar nicht mehr.
Klingt nicht so, als wenn du in die erste Reihe drängst und deinen Fußballlehrer machst und irgendwann Cheftrainer wirst.
Ja, lass mich mal dahingestellt. Also aktuell bin ich sehr zufrieden mit der Rolle, die ich habe. Da ist ja auch nicht jeder, auch wenn viele mir damals schon gesagt haben, ich bin jetzt kein Co-Trainer, ich bin ein Cheftrainer-Typ. So. Und auch da, klar, kannst du sagen, als Cheftrainer bist du natürlich nochmal ein bisschen selbstbestimmter. Das ist natürlich auch was, wo du allgemein in dem Business auch schon wieder bist, so Thema Selbstbestimmung. Also ich sag mal, hatte jetzt meinen Job bei der Polizei, so, da musstest deine Arbeit machen, aber konntest eigentlich dank Gleitzeiten sehr flexibel deinen Arbeitstag gestalten. Plus Cheftrainer beim SC Viktoria, da konntest du eh entscheiden, wie du wolltest, mit Abbott zusammen denn, aber du warst ja komplett frei in deinen Entscheidungen. Mittlerweile bist du auch in dem Business so, ganz Apparat mit Teammanagement und ist halt sehr viel fremdgesteuert wieder, ne? Also setz dich wieder in den Bus, wann es sein muss und darfst nicht zu spät kommen und hast wieder da und also bist wieder komplett gefangen in diesem Hamsterrad in Anführungsstrichen und ja, manchmal sage ich ein bisschen suffisant, ja, aber Leute, ganz ehrlich, ich habe bis vor kurzem noch fast wie eine Schusswaffe getragen, also ich habe schon ein bisschen Verantwortung, also jetzt brauchst du mir nicht sagen, dass ich um 10.43 Uhr da und da hin muss, weil um 10.44 Uhr geht das nicht mehr, also und das ist dann wirklich wieder eine kleine Umstellung, aber nee, aktuell, wie gesagt, ich fühle mich sehr wohl in der Rolle, dränge jetzt nicht, also Ole braucht keine Angst haben, dass ich an seinem Stuhl säge. Ganz im Gegenteil, ich mag die Zusammenarbeit mit dem kompletten Team und ja, und ob es der Fußballlehrer irgendwann wird, also ich habe ja auch mal vor anderthalb oder 2 Jahren hätte ich mir auch nicht gedacht, dass ich, wie gesagt, Co-Trainer der zweiten Liga bin. Wer weiß, ich war noch nie ein Typ, als Aktiver, als auch als Trainer, ich brauche jetzt keinen 3, 5, 7 Jahresplan machen. Das war das Thema, was wir vorhin schon hatten. Also bringt mir nichts, wenn ich sage, so in 7 Jahren mache ich Fußballlehrer und will in der ersten Liga trainieren. Bringt mir nichts, sondern ich mache das Step by Step. Und wenn ich irgendwann das Bedürfnis habe, einen Fußballlehrer zu machen und vielleicht gerne Cheftrainer zu tendieren, dann werde ich es machen. Aber aktuell ist das nicht der Fall.
Viel näher ist möglicherweise die erste Bundesliga. Ihr steht sehr, sehr weit oben, sehr, sehr schön weit oben. Wie geht ihr mit den Ambitionen um und wie geht mit den Expertenstimmen um, die euch als Aufsteiger sehen?
Also erstmal machen wir uns völlig frei davon, was irgendwelche Experten von uns halten, erwarten. Das sind wir auch ganz gut mitgefahren. Auch da ja, ist, ich sag mal, ein bisschen salopp formuliert, ist das gute Jahr, dass der Standort Holstein Kiel jetzt nicht für übertriebenes Medieninteresse bekannt ist. Also das ist wirklich in schlechten als auch in guten Zeiten, kann das da durchaus auch ein absoluter Vorteil sein. Also wenn du halt nicht ständig im Fokus stehst und ich sag alle 2 Jahre für Itzig mal einen Übertragungswagen von Sky Sport News HD zu uns, aber ansonsten bist du da auch relativ in Ruhe. Kieler Nachrichten und Sportbuzzer, das ist so das Medium, was über uns berichtet. Wie gesagt, das ist wesentlich entspannteres Arbeiten. Du kannst dich halt auf den Job konzentrieren und brauchst dich nicht ständig zu rechtfertigen, weil 4, 5 Medien über dich berichten und du da komplett im Fokus bist und das auch alles auseinandersizieren, was du tagtäglich in der Trainingsarbeit machst. sondern ganz ehrlich, das ist ein sehr angenehmes Arbeiten, weil du kannst dich auch viel ausprobieren. Auch auf dem Niveau kannst du auch noch dich ausprobieren. Und da muss ich sagen, muss man auch mal ein Lob der Mannschaft aussprechen, dass sie das auch mit sich machen lassen. Also es gibt nicht selten auch mal eine Übung, wo du einfach sagst, komm, das machen wir jetzt einfach mal, wir testen das mal, vielleicht ist es ganz geil. Und dann merkst du aber irgendwie nach 10 Minuten, nee, es kann es komplett in die Tonne kloppen. So, dann musst du sagen, Jungs, schönen Dank, hat nicht hingehauen, so wie wir es vorhatten, machen wir nie wieder, so ungefähr. Ne? Und da sind die wirklich wirklich sehr human und was den Umgang angeht, sehr pflegeleicht und deswegen, und was die Ambition angeht, das ist jetzt wirklich noch sehr früh, also weder ist der FC St. Pauli abgestiegen, noch sind wir aufgestiegen. Wir haben uns eine sehr gute Ausgangslage jetzt erspielt durch die ersten Spiele, aber man sieht ja nichtsdestotrotz, also zumindest die ersten fünf sind nach wie vor sehr, sehr eng dabei, dann kommen Platz 6 bis 14 so ungefähr, die auch in Schlagdistanz sind. Das geht heutzutage so rasend schnell, gerade in englischen Wochen. Du brauchst nur eine schlechte englische Woche haben, wo du vielleicht nur ein Spiel punktest und schon bist du auf einmal auf Platz 8 oder 9 oder wie auch immer. Und andersrum bist du vielleicht von 17 auf 11. Also das geht alles ratzfatz.
Wie werdet ihr denn in der Stadt überhaupt wahrgenommen? Also wenn ich mit Leuten aus Süddeutschland oder aus dem Westen spreche, dann denken die bei Kiel, ja, Kieler Woche, Segeln und THW Kiel, der FC Bayern des Handballs. Seid ihr auf dem Weg, zu einer Fußballstadt zu werden oder ist das noch ein weiter Weg?
Ja, du wirst wahrscheinlich jetzt auch durch den jüngsten Erfolg wahrscheinlich immer in Kiel auf dem Schatten vom THW stehen. Aber mittlerweile, wenn man sich das anguckt, wie die Entwicklung der letzten Jahre war, dann muss man schon sagen, dass sich Kiel und insbesondere Holstein Kiel natürlich einen absolut berechtigten Platz auf der Fußballlandkarte erspielt hat. Ne? Also wenn du siehst auch, was für Transfers, für Leihgeschäfte auch letztlich klappen, weil auch Bundesliga-Clubs sehen, da ist der Junge gut aufgehoben, weil die wollen Fußball spielen. So, es bringt mir ja nichts, wenn ich einen Spieler ausleihe, einen jungen Spieler, einen U-Nationalspieler, vielleicht einen Mittelfeldspieler, der jedes zweite Spiel einen steifen Nacken hat, weil die Bälle nur über ihn rüberfliegen. So, insofern merken die schon, da entwickelt sich was und das ist letztlich das größte Kompliment, was man auch kriegen kann, wenn man überhaupt so ja von sogenannten Experten in die Riege von Top-Mannschaften mittlerweile gezählt wird. Wenn man auch gerade sich unsere finanziellen Möglichkeiten auch anschaut, also ein Bruchteil von dem, was der HSV vielleicht ausgibt, was Hannover ausgibt, Nürnberg, selbst St. Pauli auch ein Dickschiff mittlerweile, so Etatmöglichkeiten der zweiten Liga. Wir siedeln uns da eher mit Clubs so wie, ich sag mal, Osnabrück, Regensburg, so die Kategorie sehen wir uns. Und deswegen ist alles Konsolidierung, zweite Liga, wirklich die Liga halten, sich weiter etablieren. Mittlerweile das Trainingsgelände wächst stetig und sind Top-Bedingungen mittlerweile. Auch da wurde viel investiert. Irgendwann wird wahrscheinlich nochmal ein neues Funktionsgebäude nötig sein, weil einfach ja Mannschaften und Staff immer weiter wachsen und die Kabinen mittlerweile auch ein bisschen klein sind. Und auch was auch so ein bisschen Charme ausmacht tatsächlich. Ne? Mittlerweile habe ich auch mal wieder kaltes Wasser in den Duschen. Das ist, hätte auch nicht gedacht, dass ich da wieder über 40 werden muss, um nochmal mit kaltem Wasser zu duschen. Aber letztlich, das macht halt dann auch den Charme so ein bisschen aus. Und wenn man sieht, wie sich der Club entwickelt hat die letzten Jahre, dann kann man nur den Hut vorziehen. Also erstmal die tragende Rolle in der zweiten Liga zu spielen. Plus auch, klar ist man verwöhnt, wenn man jahrelang auf St. Pauli gespielt hat und sieht, wie das Millerntor auch mal wirklich das Dach abhebt, wenn da was passiert auf dem Dach. Und in Kiel das gerade noch in den Anfangsschuhen wirklich auch steckt. Aber wenn man sieht, dass man vor, ich glaube, 7 Jahren in der vierten Liga vor 1.200 Zuschauern gespielt hat, mittlerweile hat man mal so 11.000, 12.000 im Schnitt. Das hat sich verzehnfacht, das Ganze. Und ja, da hilft natürlich die Zeit jetzt aktuell nicht so besonders dazu bei, weil das wird wahrscheinlich nochmal ein Thema für einen extra Podcast wird, so ein bisschen diese Entfernung vom Fußball und merken, och, das geht ja auch alles ganz gut ohne am Wochenende. Und nichtsdestotrotz ja, ist der Weg, den Holstein Kiel jetzt eingeschlagen hat, ja, einfach mega, mega gut und mega sympathisch. Und vielleicht, wenn du das nächste Jahr Leute fragst, wenn es ganz gut läuft in Süddeutschland, was sie mit Kiel verbinden, vielleicht sagen sie denn ja, oh ja, es ist eine gute Mannschaft und vielleicht sind sie auch mal aufgestiegen.
Oder die den FC Bayern rausgeholt hat, also im Pokal. Ne?
Oder so.
Das würden die in Süddeutschland schon mitbekommen. Ne?
Ja, ist ja absolut machbar.
Genau. Aber wie ist euer Verhältnis zum THW? Ich meine, die sind nun wirklich etabliert und haben deutsche Rekordmeister und so weiter und so fort. Ist das Konkurrenz oder kann man gut mitnehmen an der herleben?
Nee, es ist also gar nicht so die große Konkurrenzsituation. Jetzt, ja gut, jetzt sind die Zeit natürlich auch besondere, so ohne Zuschauer, aber ich glaube nicht, dass sich das viel nimmt, dass da wirklich sich viel an Zuschauern auch abgegrast wird, sondern es gibt viele Sportinteressierte, die sowohl zum einen als auch zum anderen gehen, haben natürlich mit Wolfgang Schwenke eine große Schnittstelle zum THW. Und insofern ist das schon ein gutes Nebeneinanderherleben. Und ja, ich glaube auch, dass bei Holstein natürlich das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist. So, jetzt liegen auch schon die ersten Pläne vielleicht für den Stadionumbau nochmal oder Neubau nochmal in der Schublade. Und wenn das alles funktioniert, ja, liegt's denn am Verein, an den Spielern, an uns allen, dafür zu sorgen, dass das Stadion irgendwann nochmal voll wird. Weil klar würde da auch ein Aufstieg helfen, ohne dass das jetzt wirklich das groß öffentlich ausgerufene Ziel von uns ist, aber ist ja logisch. Also ist natürlich interessanter, ohne despektierlich zu klingen, wenn Borussia Dortmund kommt, anstatt Sandhausen oder Regensburg, weil einfach der Gästeblock da ist. Der Tourismus würde nochmal explodieren, wahrscheinlich auch in Kiel. Und ja, insofern ist das, wie gesagt, ein richtig guter Weg, der eingeschlagen wurde, und hoffen wir mal, dass der Weg auch so weitergeht.
Vermisst du deinen Job bei der Polizei manchmal oder bist du jetzt so glücklich im Fußball, dass du damit so ein bisschen emotional nicht abgeschlossen hast, aber dass du jetzt einfach im Hier und Jetzt bist und
auch da, also ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt alles irgendwie verlässt und liegen lässt. Ich habe unheimlich viel Kontakt auch zu Kollegen, zu einer Bürokollegin von damals oder zu Leuten, mit denen man sich auch vor Corona-Zeiten noch außerhalb auch mal getroffen hat, sind natürlich auch die meisten fußballbegeistert. Insofern verfolgen die das schon, kriegt unheimlich viele Nachrichten, gerade nach gewonnenen Spielen auch, wie sehr sich auch Kollegen und Kolleginnen von meiner alten D-Stelle noch freuen und dass sie das alles verfolgen und auch zum Klassenerhalt letztes Jahr gratuliert haben. Und insofern ist da auch immer noch die Verbindung da. Und ja, ansonsten tatsächlich, ich lebe im Hier und Jetzt und ich weiß auch ganz genau, wenn irgendwann Fußball zu Ende ist, sei es durch eine freiwillige Entscheidung von mir, ohne jetzt zu wissen, ob der Zeitpunkt kommt oder wann er kommt, aber wenn es dann so sein sollte und ich wieder bei der Polizei bin, dass ich dann auch so klar bin und sage, komm, jetzt Fußball war wieder eine schöne Zeit, aber jetzt konzentriere ich mich wieder auf den Polizeijob. Und auch da ist immer so, die Kehrseite der Medaille ist immer so, oder du kannst es immer von zwei Seiten betrachten. Klar, ist Polizeijob ist natürlich auch Luxus, dass du einfach sagst, okay, Freitag 17 Uhr fällt der Hammer und du hast Wochenende. So, und mittlerweile ertappst du dich auch heutzutage, dass ich glaube, dreimal die Woche fragen bei meiner Frau, also welcher Tag ist denn heute? Weil wir versammelt und trainierst am Sonntag. Also, du weißt gar nicht, ist jetzt Sonntag oder Montag? Und ach, das Kind muss in die Schule. Ich dachte, heute wäre Sonntag, weil ich frei habe, aber ist ja schon Montag. Also, du hast so dieses Zeitgefühl eigentlich wieder komplett verloren.
Am Ende müssen wir dich natürlich nochmal fragen: Wir haben dich als Multitalent vorgestellt, jetzt brauche ich dich mal als Orakel. Werden St. Pauli und Kiel auch in der Saison 21/22 in derselben Liga spielen?
Boah, als Orakel tauge ich mal so gar nichts. Ich kann mit dieser Antwort ja nur verlieren. egal, was ich sage. Egal, was ich sage. Also ich sage mal so, ich hätte nichts dagegen, wenn es so ist. Wenn es nicht so ist, dann möchte ich natürlich eher den positiven Fall eintreten. Also auf jeden Fall möchte ich, dass der FC St. Pauli die Klasse hält und bin auch fest davon überzeugt, dass sie es schaffen. Am besten auch ohne Umwege irgendwie mit 10 Tagen Saisonverlängerung, sondern dass sie es vor dem 34. Spieltag klar machen und am liebsten mit Timo Schulz in der Verantwortung. Und ich glaube, dann wären alle auf St. Pauli zufrieden, wie die Saison gelaufen ist.
Ja, das war schon ja ein sehr schönes Schlusswort. Wir müssen jetzt auch zum Ende kommen. Woller, herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, für die tollen Aussagen. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht mit dir. Ehrlich gesagt haben wir auch nichts anderes erwartet. Ja, vielen herzlichen Dank und ja, wir sehen uns.
Ja, ich sag nochmal Dankeschön. Mal wieder nett, zwei alte, bekannte Gesichter zu sehen. auch wenn es auf Entfernung ist, aber wiederholen wir einfach nochmal, wenn Corona vorbei ist und wir uns mal wieder in die Augen sehen können.
Wir haben sogar ein Corona-sicheres Podcast-Studio im Verlag, aber
das steht guck an.
Zur Verfügung. Ja, ich möchte mich auch bei dir bedanken und auch bei der Pressestelle von Holstein Kiel, die das ja auch so kurzfristig möglich gemacht haben. Und ja, wir hören uns in 2 Wochen vor dem Heimspiel gegen Jahn Regensburg wieder. Und bis dahin bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für euer Interesse und tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.